Grüß Sie. Mein Gast heute ist der Journalist und Autor Uwe Rader. Herr Rader, hätten Sie gern ein Kapitänspatent oder haben Sie das eh schon lang?
Nein, ich habe kein Kapitänspatent, aber Sie werden lachen. Mein Großonkel war Binnenschiffer. Er war mit seinem Boot GSPL 346 auf der Elbe unterwegs zwischen Tschechien und Hamburg. Also es gibt in der Familie ein Kapitänspatent.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Uwe Rader, Taz-Redakteur und Buchautor.
Schön, dass Sie da sind. Aber es wäre praktisch doch für Sie, wenn Sie einen Bootsführerschein hätten, oder?
Ja, dann müsste ich aber mir auch ein Boot kaufen. Ich weiß gar nicht, ob das vom Taz-Gehalt leistbar wäre, aber ich bin an den Flüssen zumeist mit dem Fahrrad unterwegs. Ab und an gibt es dann auch einen kleinen Schiffsturn, aber immer nicht den ganzen Fluss entlang, sondern einen kleinen Abschnitt.
Wobei gerade in Berlin, wo Sie sind, gibt es ja ganz viele beschiffbare Kanäle auch und Flüsse, wo man das auch tun könnte, ne?
Das ist richtig und auf der Spree, da herrscht manchmal richtig Dauerstau, das ist wahr.
Mhm. Flüsse sind Ihre Faszination, mit dem Fahrrad sind Sie normalerweise sehr viel unterwegs. Ist mir auch lange unterwegs.
Da ist man lange unterwegs, aber die Zeit braucht man auch. Es ist ja ein langsames Entdecken. Wissen Sie, die Flüsse sind ja keine Autobahnen. Das sind Gewässer, die sich manchmal unendlich langsam und auch über Umwege durch die Landschaft schlängeln. Da braucht man also auch ihre Zeit, um sie zu entdecken, sonst wird man ihnen nicht gerecht.
Und das tun Sie ganz ausführlich. Sie schreiben in einem Ihrer Bücher über ein Konzept, Europa nach Einzugsgebieten der Flüsse zu ordnen. Ist das nur so eine poetische Idee oder haben Sie bei Ihren Reisen da tatsächlich Gemeinsamkeiten festgestellt, die sinnvoller wären als die Grenzziehungen jetzt?
Ich möchte mich da jetzt nicht mit fremden Federn schmücken. Diese Idee stammt von Olga Tokarczuk, einer polnischen Schriftstellerin, die in Breslau lebt. Sie hat mal gesagt, das Einzugsgebiet Europas oder das Europa der Regionen könnte man doch eigentlich nach den Flussregionen beschreiben. Ich denke aber, dass sie mit ihrer poetischen Vorstellung nicht ganz Unrecht hat, weil das einfach auch so ein bisschen die Fantasie anregt. Wenn die so wollen, sind die Flüsse ja auch sowas wie die Erzähladern Europas.
Und haben Sie auf Ihren Reisen tatsächlich festgestellt, dass man dann ein Oderland oder ein Memelland tatsächlich definieren könnte?
Wieder. Wenn Sie auf die Oder schauen, dann stellen Sie zunächst fest, dass das ein Fluss ist, der in der Vergangenheit immer wieder auf seine politische Funktion reduziert worden ist, die Oder als Grenze, Stichwort Oder-Neiße-Grenze. Also wenn man in Deutschland an die Oder gedacht hat, hat man ja im Grunde an nichts anderes gedacht als an diese Grenze. Wenn Sie nun aber die Geografie der Oder sich vor Augen führen, 860 Kilometer lang ist der Fluss, die Grenze bildet nur 162 Kilometer, wird man dem Fluss ja überhaupt nicht gerecht, wenn man ihn nur auf diese Grenze reduziert. Wenn Sie dann die gesamte Oder sich vornehmen, bereisen, erforschen, erkunden, auch eine Anamnese machen und gucken, welche Bilder dieses Flusses gibt es eigentlich in Deutschland wie in Polen, dann stellen Sie sehr schnell fest, es gibt tatsächlich sowas wie ein kulturelles Gedächtnis dieses Oderraums, das bis weit ins 18., 17. Jahrhundert zurückreicht. Und Schlesien zum Beispiel, das heute in Polen liegt, ist eine deutsch-polnische Brückenregion gewesen. Insofern, ja, die Oder ist ein europäischer Fluss. Die Grenze ist nur ein Teil davon und auch diese Grenze ist inzwischen weitgehend überwunden.
Das ist ja gerade das Paradoxe, ne? Dann, dass diese Flüsse dann so oft eben als Grenzen letztlich herhalten mussten.
Das ist richtig. Und zwar nicht nur als Staatsgrenzen, wie im Beispiel der Oder, sondern auch als kulturelle Grenzen. Denken Sie nur an die Elbe. Konrad Adenauer ist noch in den 20er und 30er Jahren, da war er im preußischen Staatsrat. Wenn er von Köln nach Berlin mit dem Zug gefahren ist, hat er immer dann, wenn er die Elbe überquert hat, die Vorhänge im Zug zugezogen, weil er diese asiatische Steppe nicht ertragen wollte. Also sozusagen die Elbe als ein Grenzfluss zwischen dem Karolingerreich und dem Ottonischen Reich und den Slawengebieten hat sich sozusagen als Kulturgrenze tradiert.
Wenn man sich so intensiv mit Flüssen beschäftigt wie Sie, hat man dann sowas wie einen Lieblingsfluss?
Nein. Wenn Sie Kinder haben, ich habe keine Kinder, haben Sie doch auch hoffentlich keine Lieblingskinder, oder?
Ja, aber Kinder hätten auf alle Fälle irgendeinen Lieblingsfluss. Also, Sie sehen die Flüsse als Ihre Kinder?
Ein bisschen schon, ja. Aber ich habe mir aussuchen können, welche Kinder ich bekomme. Und ich habe mir diese drei Flüsse ausgesucht, weil sie allesamt in Mittel- und Osteuropa liegen, weil sie allesamt durch mehrere Länder fließen und weil sie allesamt eine ziemlich schwierige Geschichte haben. an diesen drei Flüssen, Oder, Memel und Elbe. Auf diesen Flüssen liegen auch nationale Narrative, da liegen Mythen drauf. An diesen Flüssen wird Geschichtspolitik gemacht und gleichzeitig unterlaufen diese Flüsse auch immer wieder die Grenzen, die man an ihnen zieht. Das ist das Faszinierende.
Wie teilen Sie Ihre Zeit auf zwischen diesen Flussbuchprojekten und Ihrer Redakteurstelle bei der Taz?
Das ist eine gute Frage, das fragt mich mein Ressortleiter auch immer wieder. Ich habe keine volle Stelle. Ich bin bei der Taz seit 1992 mittlerweile 3,5 Tage die Woche und der Rest der Zeit, den verbringe ich außerhalb Berlins. Und das ist eine sehr schöne Arbeit und auch im Grunde so ein bisschen ein Ausgleich zu diesem Redakteursjob, der einen täglich halt auch immer mit der ganzen Aktualität fordert. Und wenn ich gerade sage, die Flüsse brauchen Zeit, dann ist das einfach auch so ein bisschen eine schöne Balance zwischen ja, tagesaktuell und einer ganz anderen Zeitdimension.
Ist immer ganz gut, wenn man weiß, da wartet ein Fluss.
Ja, ich weiß nicht, ob er unbedingt gerade auf
Doch,
mich wartet.
Wir brauchen diesen Satz dringend, weil es ist nur die Anmoderation für das erste Lied. Das heißt nämlich River is Waiting. Irma Thomas und Henry Butler. Thomas und Henry Butler in 1:1, der Talk. Heute mit Uwe Rader, der über Flüsse schreibt, aber das letzte Buch ist aus der Art gefallen. ja, ist ja nicht über einen Fluss.
Aber Wasser.
Wasser, immerhin, über die Adria. Ja, dabei wären Sie ja mit Flüssen noch lange nicht durch. Oder meine, die drei jetzt, Elbe, Memel, Oder. Es gäbe ja noch ein paar mehr. Wie kamen Sie jetzt aufs Meer?
Einmal, weil ich mich selber dazu gezwungen habe, Schluss zu machen mit den Flüssen. Trilogie ist immer ganz gut und irgendjemand hat mal gesagt, du musst aufpassen, dass du nicht irgendwann den Stempel auf die Stirn gedrückt kriegst. Der mit den Flüssen, der kann nur Flüsse. Ich hoffe, ich kann mehr. Ich kann mehr, ja, sehen Sie schon. Und nein, die Adria hat mich fasziniert, weil das einfach das erste Meer war, das ich gesehen habe. Ich war damals 2 Jahre alt, 1965, bin mit meinen Eltern an die Adria gefahren, natürlich Babyboomer-Generation. Ich glaube, die Adria war für viele das erste Meer, an dem sie dem Süden begegnet sind, Dolce Far Niente und all das, das ganze Programm Italien. Und ich wollte wissen, was heute aus der Adria geworden ist, ob das immer noch ein Synonym ist für Teutonengrill und Hausmeisterstrand wie damals in Rimini oder Caorle oder ob die Adria inzwischen ein anderes Image bekommen hat.
Schön, jetzt haben Sie meine nächsten drei Fragen alle beantwortet. Wäre gewesen, was war die Adria als Kind für Sie? Ja, und wie ist es denn dann gewesen? Also Teutonengrill oder kann man wieder hinfahren, blöd gesagt?
Ich bin auch nochmal nach Rimini gefahren. Ich traue mich das ja fast nicht zu sagen, aber als ich im Alter von 18 mit meiner ersten Freundin das erste Mal ohne Eltern in den Urlaub gefahren bin, Sie glauben nicht, wohin, ich bin nach Rimini gefahren. Ja? Das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, weil man dort mit dem Zug ans Meer fahren konnte. Die anderen Küstenorte waren nicht mit dem Zug erreichbar, aber wir sind dort mitten hineingeraten in diesen Teutonengrill und nach 3 Tagen haben wir wieder die Flucht ergriffen. Und als ich nun vor 2 Jahren wieder dort gewesen bin, habe ich gestaunt. Rimini war ja im Grunde immer nur Marina Centro. Das war sozusagen dieser Stadtteil am Meer. Da hielten sich die Touristen auf und Centro Storico, die Altstadt, war im Grunde touristenfrei. Das ist heute anders. Also sozusagen diese Teilung dieses Ortes ist überwunden und auch die romagnolischen Berge gehören mittlerweile zum Tourismus dazu. Die romagnolische Küche wird entdeckt. Es ist also eher die Region, die man heute bereisen kann. Natürlich ist es ein Partyort geblieben, aber nicht mehr nur für die Deutschen, auch für russische Urlauber. Und es ist ein Ort, an dem man auch viel von der Geschichte mittlerweile erfahren kann. Das historische Museum vor Ort beschäftigt sich zum Beispiel ganz stark auch mit der römischen Gründung von Ariminum, wie Rimini damals geheißen hat. Und das mit der Geschichte, das ist halt auch etwas, was in den 80er Jahren gefehlt hat. Ne? Die Adria war das Meer der Strände. Man hatte ein Bild von ihr, aber über ihre Geschichte wusste man relativ wenig.
Mhm. Geschichte war es, glaube ich, ja insgesamt, die Sie überhaupt zu dieser Faszination mit den Flüssen und jetzt dann auch mit der Adria geführt hat, oder?
Das ist richtig und zwar nicht nur die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, in der Zeit, in der man sozusagen immer nationale Bekenntnisse ablegen musste und das auch an den Flüssen getan hat. Und auch diese zeitgenössische Geschichte der Adria war ja stark geprägt von der Teilung Europas, vom Eisernen Vorhang, der mitten durch die Adria verlaufen ist. Denken Sie nur an Italien oder Albanien, dieses Land, Albanien mit 750.000 Bunkern. Das war ja eine hochgerüstete Grenze damals. Aber die Geschichte, die sozusagen weiter zurückliegt, das ist das das, was oft die Meere geprägt hat. Wenn Sie in der Adria in Italien sind, sehen Sie, wie unglaublich groß der Einfluss von Byzanz ist, welche Reichtümer er hervorgebracht hat. Und auf der Gegenküste sehen Sie, wie Venedig mit seiner Architektur, aber auch mit seiner Kunstgeschichte, mit seinem Denken die Küste bis hinunter nach Kotor in Montenegro geprägt hat.
Würden Sie aber dann, weil wir hatten es ja vorhin gerade bei den Flüssen, dass das einfach im Ganzen auch Kulturräume sind, würden Sie bei der Adria, die ja auch trennt, also mehr trennt ja als ein Fluss, einfach weil sie größer ist, von der Ostseite und von der Westseite auch von einem Kulturraum sprechen?
Es ist immer nie nur ein Kulturraum. Es ist bei der Adria schon so, dass es diesen Ost-West-Gegensatz natürlich noch gibt. Der lässt sich ja auch nicht in 50 Jahren überwinden. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Auf der anderen Seite spürt man aber auch, dass es einen Nord-Süd-Gegensatz gibt. Gucken Sie sich Istrien an, eine ganz reiche Region, übrigens auch eine unglaublich kosmopolitische Region, die sich immer dem Nationalismus auch während der Jugoslawienkriege entziehen konnte. Norditalien ist sozusagen der Ort des Landes, in dem der Reichtum produziert wird, und der Süden, Mezzogiorno, Apulien und auf der anderen Seite Albanien, ja, die haben auch viel mehr gemeinsam, als sie manchmal denken. Also gerade zwischen Albanien und Apulien entstehen immer mehr kulturelle Brücken. Die Zusammenarbeit wird intensiviert. Man weiß, dass man an der Peripherie Europas liegt und im Norden der Adria liegt sozusagen im Wachstumsgürtel Europas. Also dieser Gegensatz kommt dazu.
Mhm. Wiederentdeckung eines Sehnsuchtsorts ist der Untertitel dieses Buchs. Ist die Adria ein Sehnsuchtsort, weil es da wirklich so schön ist, oder einfach nur pragmatisch, weil sie so nahe ist?
Na, da spielt natürlich auch der Verlag immer eine Rolle, der einen Titel haben möchte, der sich gut verkauft. Insofern hat der Verlag irgendwie gar nichts dagegen gehabt, als ich gesagt habe, Mensch, machen wir doch mal den Sehnsuchtsort. Nein, der Sehnsuchtsort ist sozusagen auch das Kontrastprogramm zu dem schlechten Image, das die Adria bis heute immer noch hat bei vielen. Also das Mittelmeer insgesamt, da assoziiert man Küche, Jet-Set, das ist irgendwie so Kulturreise. Marseille war Kulturhauptstadt Europas und die Adria ist immer noch so ein bisschen dieses Massenmeer, wo man am Strand irgendwie keinen halben Quadratmeter für sich hat. Und die Wiederentdeckung bedeutet halt für mich auch, dass man dieses Meer ganz anders entdecken kann, dass man vielleicht auch die Orte des Massentourismus meidet und dorthin geht, wo die Adria auch kulturgeschichtlich reich ist.
Gut, also dann sagen Sie uns jetzt, wo wir hinfahren sollen, damit dann auch dort der Massentourismus ausbricht.
Für mich ist Apulien eine unglaubliche Entdeckung. Ich bin ja in Göppingen geboren, was in Schwaben liegt. Und Sie wissen ja vielleicht, dass man als Schwabe, zumal in Berlin, nicht immer ganz freundlich behandelt.
Oh, gibt es das immer noch, das war eine Bäcker-Semmel?
Wolfgang Thierse war es, genau. Der sagte, er möchte keine Wecken, sondern er möchte Schrippen kaufen in der Bäckerei. Das sei ihm auch gegönnt. Aber als ich in Apulien das allererste Mal war, war ich erstaunt darüber. Jeder Platz in jeder Stadt, der größte Platz heißt Piazza Federico II, ein schwäbischer Kaiser, der dort verehrt wird, bis heute ein Schwabe. Und ich bin geboren in Göppingen am Fuße der Stauferburg, also dem Stammsitz der Staufer. Das ist für mich irgendwie eine unglaublich tolle Begegnung gewesen.
Also auf nach Apulien, jedenfalls alle Schwaben, sagt unser Gast Uwe Rada in 1:1 der Talk. Wir machen es schlimmer. Wir gehen nach Rimini.
Jetzt?
Jetzt mit Lucio Dalla.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Uwe Rada, Autor mit Faible für das deutsch-polnische Grenzgebiet.
Dabei ist ja dann eigentlich interessant, dass die Ostsee sie nicht so erreicht hat wie die Adria.
Das ist richtig, das hat aber auch ein bisschen was mit Wohlbefinden zu tun. Die Ostsee ist einfach kalt.
Aha, aber wäre ja rein geografisch von Berlin und von Ihren sonstigen Interessen her ja näher.
Das ist richtig. Sie werden lachen, ich umrunde auch die Ostsee mit dem Fahrrad. Meine Frau und ich haben schon viele Etappen hinter uns. Wir sind mittlerweile an der finnisch-schwedischen Grenze angelangt. Insgesamt sind das 10.000 Kilometer in verschiedenen Etappen. Aber ich habe nicht vor, über die Ostsee ein Buch zu schreiben. Ich habe auch nicht vor, über ein weiteres Meer ein Buch zu schreiben. Mit der Adria ist das mit den Gewässern dann noch erstmal zu Ende.
Erstmal gut, okay. Sie haben schon erzählt, Sie sind in Schwaben geboren, dann mit 20 als Student nach Berlin gekommen.
Ja.
Germanistik studiert, aber nicht fertig.
Geschichte und nicht fertig.
Und dann kommt eben diese Geschichte, die ich so spannend finde, dass Sie sich eine Zeit lang als Gabelstaplerfahrer durchgeschlagen haben. Wie waren denn damals Ihre Perspektiven?
Ja Gott, man muss ja irgendwas machen.
Ja.
In den 80er Jahren war das jetzt auch nicht so unbedingt aussichtsreich, dann als abgebrochener Student einen Arbeitsplatz zu finden, vor allem noch irgendwie selbstbestimmt und in den Bereichen, auf die man Lust hat. Und dann schlägt man sich ja doch erstmal durch. Ich finde das aber auch für die Lebenserfahrung jetzt im Nachhinein irgendwie auch eine tolle Zeit.
Mhm.
Brüche in Biografien sind genauso wie Brüche in der Geschichte und Brüche in Landschaften notwendig.
Ja, schlägt sich durch. Ja, aber ich meine, bei Ihnen war das ja richtig lange. Das war ja nicht irgendwie, dass man das mal, wenn ich das richtig gelesen habe, waren Sie ja mehrere Jahre. Erst LKW-Fahrer, dann Gabelstaplerfahrer. Also das war ja nicht eine Zwischenlösung, oder?
Das ist richtig. Und dabei habe ich mich auch immer wieder mit den anderen Themen beschäftigt. Und irgendwann hat dann die Taz zugelangt und hat gesagt, irgendwie, der schreibt für die Zeitung der Mietergemeinschaft und der schreibt auch für die Bürgerbewegungszeitung die andere irgendwie ganz spannende Geschichten. Den gucken wir uns mal an. Und so bin ich dann 1992 bei der Taz gelandet und seitdem dabei. Das ist auch wieder etwas ungewöhnlich, ne? Wenn ich mir heute die jungen Kollegen und Kolleginnen angucke, nach 2, 3 Jahren haben die ja die Hummeln unterm Hintern und wollen unbedingt woanders hin.
Das erste Buch war dann tatsächlich auch kein Gewässerbuch, sondern ja Mietenreport, Alltagsskandale und Widerstand. Woher haben Sie Ihre politische Prägung?
In der Stadtteilarbeit in Berlin, im Engagement gegen steigende Mieten, gegen Verdrängung. Das war damals schon in den 80er Jahren ein Thema. Und das Engagement in diesen verschiedenen Initiativen hat mich dann dazu gebracht, als nach der Wende der Christoph Links, der Inhaber des gleichnamigen Verlages, zu mir kam und gefragt hat, Mensch, du hast doch da so ein bisschen Erfahrung gesammelt in deiner Arbeit, möchtest du da nicht ein Buch machen? Und ja, ich habe da ein Buch gemacht mit politischen Reportagen, die schon eher so ein Zeitdokument sind. Also wenn man das heute nochmal liest oder wenn ich das heute selber nochmal lese, denke ich, das war schon in Ordnung so. Aber es reichte jetzt nicht weit über die Zeit hinaus. Und insofern freue ich mich natürlich, dass ich dann mit diesen kulturgeschichtlichen Themen auch was gefunden habe, was man sicher auch in 10 Jahren noch lesen kann.
Wobei man nach allem, was man hört, im Augenblick auch gut. Mit dem gleichen Titel könnten Sie doch heute auch wieder ein Buch über Berlin schreiben mit Mietenreport, Alltagsskandale und Widerstand,
oder? Ja, das ist völlig richtig. Und das machen auch welche und das sollen auch andere machen.
Ja.
Mein Thema ist es nicht mehr so.
Mhm. Haben Sie jemals überlegt, selber aktiv in die Politik zu gehen, statt darüber zu schreiben?
Nein, und ich habe diesen Entschluss ehrlich gesagt auch nie bereut, wenn ich mir manchmal anhöre, dass man als Politiker nicht mehr der Herr seines Kalenders ist. Dann wird mir Angst und Bange. Also ich bin immer der Herr meines Kalenders gewesen. Ich möchte es auch immer sein. Und diese Konstruktion, die ich gefunden habe, sozusagen Teilzeit als festangestellter Redakteur bei einer Tageszeitung und das andere Arbeitsleben sozusagen der Kulturgeschichte und Mittel- und Osteuropa gewidmet, das hat sich so ein bisschen ergeben. Aber heute bin ich unglaublich froh darüber, dass es sich ergeben hat.
Und da ist es in Osteuropa eben speziell Polen, was Sie auch fasziniert. Das ist eigentlich absurd. Wie ist das zu erklären? So nahe an Berlin, aber doch so fern nach wie vor.
Na gut, das ist natürlich der eiserne Vorhang gewesen. Das ist die Oder-Neiße-Grenze gewesen. Das ist aber auch die Geschichte. Vielleicht hat man sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht so richtig rangetraut, außer dass man sozusagen Aufarbeitung gemacht hat mit der Aktion Sühnezeichen. Sind ja auch viele aus Westdeutschland nach Polen gefahren, auch nach Auschwitz. Ich habe in den 90er Jahren angefangen, Polnisch zu lernen und wurde immer wieder gefragt, wie kommst du dazu, Polnisch zu lernen? Und meine Gegenfrage war immer, wenn du in Saarbrücken leben würdest und anfangen würdest, Französisch zu lernen, da würde dich keiner danach fragen. Also das ist eine Selbstverständlichkeit. Mittlerweile fragt auch keiner mehr danach. Es ist ja ein unglaublich dynamisches Land und wer Polnisch spricht, hat auf dem Arbeitsmarkt zumindest in Berlin ganz gute Chancen.
Mhm. Ist Polnisch schwer oder leicht zu lernen?
Schwer.
Ja? Wie lange lernen Sie es schon?
1999 angefangen und dann mal 2 Wochen in Krakau. Aber seit einem Jahr nehme ich Einzelunterricht, 3 Stunden die Woche. Und das hat also einen richtigen Schub gegeben.
Mhm. Mit dem Ziel?
Mit dem Ziel, wenigstens ein Land außerhalb von Deutschland so richtig verstehen zu wollen. Also auch verstehen zu wollen, welche Diskussionen gibt es dort, welche Debatten werden geführt. Also nicht nur historische Diskussionen, auch wie tickt so ein Land. Ist es jetzt der reine Nationalismus, der dazu führt, dass mit Andrzej Duda wieder ein Peace-Politiker Präsident geworden ist? Das ist schon was anderes, wenn Sie von sich sagen können und auch mit der Sprachkenntnis dann im Land sind, dass Sie wissen, was gerade so ein bisschen das Thema der Zeit ist, welche Umbrüche in diesem Land bevorstehen. Wenn Sie das nur immer aus der deutschen Perspektive betrachten, dann ist das ja auch schon so eine Art von kolonialer Blick, oder?
Ja, im Blick von, eben wie Sie sagen, aus einem festen Punkt und von einer festen Perspektive aus. Was hätten Sie denn für Polen für, weil wir vorhin bei den Reisetipps waren, für Reisetipps zum Beispiel?
Breslau wird nächstes Jahr Kulturhauptstadt sein, 2015. Eine unglaublich dynamische Stadt, eine Kulturstadt, längst nicht mehr nur der Ort für Heimattourismus, eine unglaublich junge Stadt mit 70.000 Touristen. Es ist etwas schwierig, dorthin zu kommen, weil die Bahnverbindungen doch schlecht sind, bis hin dazu, dass es überhaupt keine gibt, von Berlin zum Beispiel nach Breslau. Aber wer sich in den Bus setzt und wer mit dem Auto hinfährt, das ist ein absolutes Muss.
Jetzt haben Sie von Umbrüchen gesprochen, die damit möglicherweise bald bevorstehen. Was meinen Sie damit?
Naja, Polen ist ein Land, das sich in seiner Selbstwahrnehmung lange Zeit immer auch so ein bisschen als Opfer gesehen hat. Denken Sie an die unglaublich schwierige Geschichte mit den Deutschen, aber denken Sie auch an die Geschichte mit Russland. Polen war immer mittendrin, dazwischen immer eingeklemmt, und Polen wurde in der Geschichte auch immer wieder aufgeteilt zwischen Deutschland und Russland, bis hin zum Hitler-Stalin-Pakt. Das war im Grunde die vierte polnische Teilung, und nun muss dieses Land seine Rolle in Europa finden. Das wird keine Opferrolle mehr sein, das wird auch eine gestaltende Rolle sein. Das wird auch eine sehr aktive Rolle sein. Und ich denke aber, dass die meisten Polen das auch so sehen und das Land auf diesem Weg auch unterstützen.
Also spannende Zeiten, die da bevorstehen. Wenn Sie schon Polnisch können, sagen Sie jetzt den nächsten Titel an. Also ich habe mich noch so weit, konnte ich mir noch erklären lassen, dass die Gruppe Rastwa Trzy, das heißt 1, 2, 3. Aber wie würde man die 3 aussprechen schon?
Tschö.
Oh Gott.
Also ich sag den Titel an.
Ja, bitte, also viel, viel, viel besser.
Der nächste Titel ist Rastwa Cze Trudno Nie Wierzyć W Nic.
So, und was heißt das jetzt?
Schwer an nichts zu glauben.
Schwer an nichts zu glauben. Ja. Ja, Sie haben, glaube ich, recht, dass man die Sprache nicht leicht lernt. Uwe Rader, unser Gast heute in 1:1 der Talk. Sie haben Ihre familiäre Verbindung zur Schifffahrt ja ganz am Anfang schon kurz erwähnt. Ja. Da ist auch ein Kapitel über Ihre Familiengeschichte in dem Buch über die Elbe. Das war Ihr Großonkel.
Das war der Großonkel, ja, Josef Nowak.
Der als Binnenschiffer auf der Elbe unterwegs war. Und nicht nur als Binnenschiffer, sondern auch quasi als Schleuser.
Ja, ne? Das, was heute irgendwie sozusagen der ekligste Beruf in ganz Europa ist, das hat mein Großonkel sozusagen freiberuflich ausgeübt, und damals war das eine Heldentat.
Mhm. Der war in Prag ansässig und hat also 1948 durch die damalige sowjetische Besatzungszone, weil DDR war ja noch nicht,
genau,
Passagiere nach Hamburg geschmuggelt. Mhm. Ist ja auch was, wo man sich denkt, mein eiserner Vorhang, das kann doch eigentlich gar nicht gehen.
Ja, aber die Elbschiffer, die trugen natürlich auch zum Aufbau des Landes bei, nicht nur in der DDR, also in der späteren DDR, sondern auch in der Tschechoslowakei. Und insofern hatten sie tatsächlich die Erlaubnis von Prag über die Moldau, dann Mielnik, wo Elbe und Moldau zusammenmünden, bis nach Hamburg zu fahren. Es gibt übrigens in Hamburg, es gab damals und es gibt es heute noch, einen Moldauhafen, der auf den Ersten Weltkrieg und den Versailler Vertrag zurückgeht, ein extraterritoriales tschechisches Gebiet mitten im Hamburger Freihafen.
Existiert heute noch?
Existiert heute noch.
Unglaublich. Wie ging das praktisch 1948? Wie muss man sich das vorstellen, dass man da, ja, blinde Passagiere wahnsinnig, aber Menschen so versteckt auf so einem Schiff?
Der Ladislav Feierabend, um den es geht, ein konservativer Politiker, der nach dem kommunistischen Februarputsch zu persona non grata geworden ist, musste aus dem Land raus. Ihm drohte ein Schauprozess, und er hat sich erkundigt, was sind denn die besten Fluchtmöglichkeiten. Und die erste Idee war, mit Skiern über den Bayerischen Wald nach Bayern zu kommen. Das war aber gefährlich geworden, und da hat ein Mittelsmann Kontakt zu meinem Großonkel aufgenommen, und der hat gesagt, ich verstecke euch zwischen der Kabine und dem Rumpf. Da ist sozusagen ein Freiraum, der ist 1 Meter breit, da müsst ihr rein. Er ist mit seiner gesamten Familie geflohen, also Ladislav Feierabend mit Frau und 2 Kindern. Und der Sohn, der lebt noch, mit dem haben wir damals auch den Film gedreht, Flucht auf der Elbe. Das war einfach ein Muss, wenn sich schon die Geschichte des Kalten Krieges plötzlich mit der Familiengeschichte vermengt. Ja. Das haben wir eher durch Zufall erfahren. Das war so aufregend, dass wir gesagt haben, das wird nicht nur ein Kapitel in meinem Buch, das wird auch ein Dokumentarfilm.
Den haben Sie zusammen mit Ihrem Bruder gemacht?
Den habe ich mit meinem Bruder zusammen gemacht, ja.
Ist der auch so flussbegeistert an sich?
Nein, aber der betreibt Familienforschung im klassischen Sinne und so sind wir uns bei diesem Thema begegnet.
Das heißt, das wussten Sie gar nicht. Also dieser Teil der Familiengeschichte war vergraben und Sie sind durch Zufall darauf gestoßen?
Genau, wir sind nach Tschechien gefahren, ins Archiv in Jamsk und haben dort irgendwie die Kirchenbücher studiert. Und auf dem Rückweg haben wir noch bei Verwandten am Fuße des Riesengebirges Halt gemacht und da haben die gesagt, naja, es gibt doch da diese Fluchtgeschichte. Ja, welche Fluchtgeschichte? Dann haben sie irgendwie zwei Artikel irgendwie uns auf den Küchentisch gelegt. Da ich Polnisch spreche, habe ich es ein bisschen übersetzen können und habe zu meinem Bruder gesagt, da steckt eine wahnsinnige Geschichte dahinter. Habe dann zu Hause diese beiden Artikel zu Ende übersetzt und dann, ja, dann ging das los.
Dann ging es los. Mal, ja, nochmal ganz praktisch, wie groß muss man sich dieses Schiff vorstellen?
Das war ein Binnenkahn, der nicht besonders lang war. Der hatte noch nicht mal einen richtigen Motor. Das war offenbar in den 40er Jahren noch gang und gäbe, dass man stromabwärts segelt und dann von Hamburg stromaufwärts in einem Schubverband, im Schleppverband sozusagen von einem Motor Schiff hochgezogen wird. Die Besatzung waren 4 Mann.
Und wie lang ungefähr?
30 Meter.
30 Meter? Ja, also genug, um immerhin den Herrn Feierabend, Minister war der vorher gewesen.
Er war vor der Gründung der Tschechoslowakei Minister. Er war bei allen Regierungen von Beneš dabei. Er war Finanzminister und hat auch für die Tschechoslowakei in Bretton Woods den IWF mit aus der Taufe gehoben. Aber nach dem Krieg war seine Partei verboten worden und er galt als kapitalistischer Agent, den man ausschalten müsse. Und ja, deswegen musste er die Flucht antreten.
War das die einzige dieser Schleuserfahrt, die Ihr Großonkel gemacht hat? Oder?
Nein, er hat noch einige danach gemacht. Es gibt auch eine Stasi-Akte, also des tschechoslowakischen Staatssicherheitsdienstes STB. Die haben wir auch ausfindig gemacht, die haben wir auch studiert und aus der geht hervor, dass er mehrere solcher Fluchtfahrten unternommen hat und ein Jahr später dann im April 1949 das Land verlassen musste, weil die Behörden ihm auf die Spur gekommen sind. Er blieb dann in Hamburg noch 2 Jahre und dann ist er nach Amerika gegangen.
Mhm. Was hat so eine Flucht damals gekostet?
100.000 tschechische Kronen, 25.000 tschechische Kronen pro Person, das war nicht wenig. Das ist uns also auch immer wieder gesagt worden. Er hat es also nicht nur aus gutem Willen und Menschenliebe gemacht, sondern er hat auch immer wieder betont, dass diese Fluchtfahrten für ihn auch der Grundstock seien für ein Leben, das er dann in Amerika für sich und seine Frau aufbauen möchte.
Mhm. Und da gibt es Zufälle. Spannende ist ja dann, dass er in Amerika tatsächlich dann, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Kind von dem Herrn Feierabend noch mal getroffen hat.
Er ist dem Ladislav Feierabend selbst begegnet, ja. Und er steckte damals wohl so ein bisschen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Also der Traum Amerika ist immer stärker als dann die Realität, die man vorfindet. Und er hat Ladislav Feierabend aufgesucht, in der Hoffnung vielleicht, dass er eben so ein bisschen unter die Arme greifen kann. Und er hat aber nur einen Kaffee bekommen. Es wurde ihm dann signalisiert, so jetzt kannst du aber auch wieder gehen. Ja, es sind keine Freundschaften unbedingt entstanden. Aber für den Sohn von Feierabend und für mich und meinen Bruder war das natürlich etwas ganz anderes. Ne? Also der Sohn von Feierabend hat gesagt, wisst ihr, ohne das, was euer Großonkel gemacht hat, wäre unser Leben vielleicht ganz anders verlaufen. Also nicht, dass wir jetzt darauf stolz sein können, das war ja nicht unsere Tat, aber es ist schon sehr berührend, wenn man dann sowas hört.
Und für den jedenfalls ist der Traum von Amerika dann durchaus aufgegangen.
Absolut.
Was macht er?
Er war Professor, er ist schon über 80 für Politikwissenschaften in Kalifornien.
Wie lange hat so eine Schleuserfahrt dann gedauert?
Eine Woche.
Eine Woche lang.
Die sind nicht direkt in Prag eingestiegen, sondern in Diecintetschen an der Elbe und sind dann 7 Tage gefahren, um kurz vor Hamburg in Laumburg anzulegen. Sie wollten da nicht direkt nach Hamburg rein, weil unser Großonkel gesagt hat, Hamburg ist ein Ort voller Spitzel. Der Moldauhafen, also sozusagen einfach ein Ort, an dem es vielleicht zu gefährlich wäre, auszusteigen. Und dann haben sich die Feierabends dann von Lauenburg selber nach Hamburg durchgeschlagen.
Spannende Familiengeschichte, eben das also durch Zufall entdeckt. Toll. Der Fluss und das Meer, hier kommt Thees Ullmann. Tomte früher, ne? Thees Ullmann.
So ist es.
Inzwischen alleine unterwegs. In 1:1 der Talk mit Uwe Rada.
Wie der Fluss an das Meer, denken Sie denn in München hier, wenn Sie an die Isar denken, auch an Tulcza und Sulina und die Schwarzmeermündung der Donau?
Nö.
Sollten Sie.
Ja.
Das ist die Verbindung, die die Flüsse auch herstellen.
Aber Sie haben ja über die Donau noch kein Buch geschrieben.
Ich werde es auch nicht tun.
Sie sind ja durch mit Flüssen. Aber Sie schaffen es wirklich, ja, diese Kulturgeschichten, die Sie da aufzeichnen, so zu schreiben, dass man Lust hat, sie zu lesen. Also vermutlich läuft man ja Gefahr, wenn man sich eben so, Sie recherchieren ja wahnsinnig viel und haben unendliche Dossiers über diese ganzen
Dinge. Ja, ich bin immer mit einem Bücherkoffer auf Reisen unterwegs, ja. Meine Frau beschwert sich immer darüber.
Aber man läuft ja wahrscheinlich schon Gefahr, dann den Anspruch zu haben, irgendein enzyklopädisches Werk herzustellen, was dann aber nicht mehr lesbar ist. Also das schaffen Sie sehr gut. Wie schränken Sie sich da ein? Oder wie schaffen Sie es, dieses Erzählen über die Geschichte im Vordergrund stehen zu lassen?
Na, Sie werden lachen. Ich versuche mich schon so etwas hineinzuversetzen und mich zu fragen, welche Geschichten erzählen denn die Flüsse an verschiedenen Orten oder auch welche Geschichten werden an der Adria erzählt. Wie gesagt, ich habe Geschichte studiert in den 80er Jahren. Das Handwerk, das mir damals mitgegeben worden ist, das hat mich nicht wirklich befähigt, das zu tun, was jeder eigentlich möchte, etwas zu verstehen über sich selbst, seine nächste Umgebung, vielleicht auch ein bisschen von der Welt. Das war damals mit diesem Studium nicht möglich. In der Literatur war es möglich und als dann die Mauer aufgegangen ist, kehrte ja plötzlich auch ein Stück Geografie zurück, in dem Sinne, wie Karl Schlögl es beschrieben hat, im Raume lesen wir die Zeit. Und plötzlich waren da die Geschichten. Kulturlandschaften wurden wiederentdeckt, die haben Geschichten erzählt, die Flüsse haben Geschichten erzählt. Das Erzählerische ist, glaube ich, das Entscheidende, um auch die Menschen mitzunehmen.
Ja, weil sonst sind es trockene Geschichtsbücher. Und das sind es ja bei Ihnen eben nicht.
Also, ich hoffe nicht.
Nein, also wer da hinfährt, sollte unbedingt dieses Buch auf alle Fälle dabei haben. Das andere Standbein, dieser Job bei der Taz, Sie haben gesagt, oh, Sie sind schon so lange da, seit über 20 Jahren. Man erzählt sich ja, dass die große Personalfluktuation, die da ist, auch daher kommt, dass die Taz einfach so schlecht bezahlt.
Das ist richtig. Manche sagen ja auch, das ist die größte Journalistenschule der Republik. Da ist bestimmt auch was dran für viele. Bei mir ist es so, dass ich durch diese Konstruktion, die ich schon beschrieben habe, also Teilzeit bei der Taz und die Bücher auf der anderen Seite, nie in Versuchung geraten bin, woanders hinzugehen. Vielleicht hätte ich es ja bereut. Vielleicht aber auch nicht, wer weiß.
Aber Sie sind tatsächlich dann ziemlich ein Unikat, dass Sie da seit 20 Jahren dabei sind, ne?
Ich glaube ja.
Ja. Wann hören wir das nächste Mal, die Taz steht möglicherweise wieder vor der Insolvenz? Weil das kommt ja mit schöner Regelmäßigkeit.
Der Taz geht es gut. Und wenn die Taz untergeht, dann geht sie mit allen anderen Printmedien unter, auch mit der Süddeutschen.
Aber das sehen Sie im Augenblick nicht.
Nein.
Wenn Sie reisen an Flüsse, dann ist Ihre Frau auch immer dabei oder schon seit vielen Jahren. Wie teilen Sie sich da auf? Wie ist das zusammen?
Sie fotografiert. Sie hat auch die Fotos zu den Büchern beigetragen und sie ist natürlich meine erste Gesprächspartnerin. Wir nehmen die Eindrücke gemeinsam wahr, wir diskutieren darüber und sie ist auch die Erste, die immer in den Manuskripten blättert und dann Hinweise gibt. Ohne meine Frau hätte ich das so nicht machen können.
Mhm. Und sie radelt auch immer mit.
Tatsächlich. Sie radelt auch mit.
Wenn sie jetzt die Ostsee umrundet.
Sie radelt auch mit und wir haben auch immer das Zelt dabei, mit über 50 im Zelt zu schlafen. Manche Kollegen sagen dann, um Gottes Willen, der Rücken, wir können das noch.
Hervorragend. Wie lange ist dieses Projekt Ostseeumrundung angelegt?
Wir haben 1999 angefangen und haben jetzt vor, es 2019 zu beenden, weil wir das nicht jedes Jahr schaffen, dort eine Etappe. Manchmal ist es ja auch etwas aufwendig, dorthin zu kommen in den Norden von Schweden. Da müssen Sie erstmal mit dem Schiff bis Helsinki und dann noch mit dem Zug. Da ist die Anreise schon 3 Tage und dann die Abreise 3 Tage. Also wir lassen uns da Zeit und das Schöne ist daran tatsächlich, es gibt keinen Druck. Ich schreibe kein Buch über die Ostsee. Es ist einfach das pure Vergnügen.
Dafür schreiben Sie was anderes auch und betreuen es jedenfalls für die Bundeszentrale der politischen Bildung. Das Flussdossier.
Ein Online-Dossier, ja. Geschichte im Fluss, Flüsse als europäische Erinnerungsorte. Das ist die Idee gewesen, die Erkenntnisse, die aus den Büchern auch entstanden sind, sozusagen die Flüsse nicht nur als Grenzen, sondern auch das verbindende Element zu übertragen in ein Online-Dossier, das ich nur kuratiere. Und das ist, glaube ich, mittlerweile so ein Selbstläufer geworden. In den nächsten Wochen wird die Wolga freigeschaltet, dann haben wir 8 Flüsse.
Ja, dieser Satz ist schon, in den nächsten Wochen wird die Wolga freigeschaltet.
Da haben Sie natürlich völlig recht.
Klingt schwer politisch.
Wir haben dann über 100 Autorinnen und Autoren aus 17 Ländern, die in einen Dialog über ihre Flüsse treten, in einen grenzüberschreitenden Dialog über Stereotype reden, über nationale Mythen, über nationale Konflikte. Denken Sie alleine an Vukovar, wo der Krieg tobte zwischen Serben und Kroaten. In Vukovar einen serbischen und einen kroatischen Autor auf die Donau anzusetzen und zu sagen, so jetzt beschreibt doch einfach mal den Krieg, aber auch den Fluss aus eurer Perspektive. Das ist unglaublich interessant. Mhm. Da wird aber auch nichts unter den Teppich gekehrt. Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, hat mal gesagt, das sei ein Paradebeispiel für die Europäisierung von Erinnerung. Das hat mich sehr gefreut, weil wir ja gerade auch in einer Zeit leben, in der die Renationalisierung von Politik, von Geschichtspolitik irgendwie in vollem Gange ist.
Mhm. Findet man im Internet bei der Bundeszentrale für politische Bildung.
Das oder auch unter www.geschichte-im-fluss.de.
Es lässt Sie also doch nicht los mit den Flüssen.
Nein, dieses Dossier, das liegt mir tatsächlich so am Herzen. Wir hatten auch mal ein Symposium gemacht und alle Autoren eingeladen nach Berlin. Und das Feedback war schon sehr interessant und auch sehr aufmunternd, da weiterzumachen, weil es ist meines Wissens das einzige Dach, unter dem Historiker, Kulturwissenschaftler, Literaturwissenschaftler zusammen an Flüssen arbeiten. Und ich hoffe, dass das Dossier auch weitergehen kann. Also das sozusagen auch mein Wunsch an die Adresse der Bundeszentrale.
Hoffentlich haben Sie es gehört. Jetzt haben Sie sich aber ja Enthaltung auferlegt. Also kein Buch mehr über den Fluss, kein Buch mehr über ein Meer. Was kommt dann?
Was ich bisher gemacht habe, ist ja sozusagen immer die Vogelperspektive. Ich habe mir so eine Großregion, eine Flussregion oder ein Meer vorgenommen, habe versucht zu beschreiben, welche Verbindungslinien gibt es dort. Ist das ein Kulturraum oder ist es nur die Summe verschiedener Fragmente, vieler verschiedener Räume? Ich glaube, ich möchte einfach auch mal eine Geschichte von unten erzählen.
Eine Geschichte von unten?
Eine Geschichte von unten, das kann eine Biografie sein, das kann eine Stadtgeschichte sein, das kann aber vielleicht auch ein Stück Prosa sein, in der in einer kleinen Geschichte das Ganze steckt.
Es ist der Klassiker, Sie könnten es sagen, aber wie alle großen Künstler hält man sich dann ja immer sehr bedeckt. Das ist ja auch wunderbar und schwer verständlich. Vielen Dank für den Besuch bei uns, Uwe Rader.
Ich bedanke mich.